Herr, du bist der Gott, der Wunder tut. Wir haben es gerade gesungen. Du bist ein Gott, der Wunder tut. Herr, danke, dass das hier eine Glaubensgemeinde ist, die das glaubt, was sie singt und nicht nur Worte singt und dann rausgeht und alles ist wie vorher, sondern wir glauben an dich. Wir glauben an das, was du gesagt hast. Und wir sagen, dein Wort ist die Wahrheit. Dein Wort ist das, was uns frei macht. Und jede Herausforderung ist eine Herausforderung, um unseren Glauben zu stärken. Halleluja. Wir sind Überwinder und wir überwinden weit, sagt dein Wort, nicht kurz. Herr, wir versetzen Berge und werfen sie ins Meer. Mit meinem Gott überspringe ich jede Mauer. Halleluja. Mein Gott ist stärker als der, der in der Welt ist. Und danke, Heiliger Geist, dass du in mir Raum gemacht hast. Danke, dass du in mir lebst. Danke, dass ich die neue Schöpfung bin. Danke, dass ich die Gerechtigkeit bin, die vor Gott gilt. Und gerechter, als ich jetzt bin, werde ich niemals werden. Halleluja, halleluja. Danke, dass dein Blut mich reingewaschen hat von aller Schuld und Sünde. Danke, dass Sünde nicht mehr Spaß macht. Danke, dass Sünde keine Freude mehr ist. Danke, dass Sünde nichts mehr ist, was mich reizt, was mich anzieht. Nein. Danke, dass wir den Gestank im Geist wahrnehmen, den widerlichen Gestank der Sünde und des Todes. Denn die Frucht der Sünde ist der Tod. Und danke, dass wir frei sind, frei gemacht sind durch das Blut des Lammes. Halleluja, Halleluja. Halleluja. Wir schauen uns heute eine Geschichte an in der Bibel, die ist ein bisschen länger. Aber da ist so, so viel drin, was uns zum Nachdenken bringt, was uns auf das bringt, was Gott mit uns vorhat, wo uns Dinge zeigt. Die Bibel sagt, dass alles das, was im alten Bund geschehen und niedergeschrieben ist, ist für uns im neuen Bund als Vorbilder geschehen, damit uns nicht nach dem Bösen gelüstet, wie es denen nach dem Bösen gelüstet hat, oder wie sie dem Teufel auf den Leib gegangen sind, oder wie Hiob, das älteste Buch der Bibel, Hiob wusste nichts von der Existenz des Satans am Anfang. Erst am Ende, er sagt am Anfang alles Böse, Gott hat's gegeben, Gott hat's genommen. Am Ende erkennt er, dass er dummes Zeug geredet hat und dass es einen Widersacher gibt, der das Böse freisetzt. Und ihr wisst ja bei Hiob, der Teufel ist am Anfang bei Gott gewesen, Gott fragt ihn, wo kommst du her, vom Durchstreifen der Erde, und Gott sagt, hast du meinen Knecht Hiob gesehen, ein treuer Knecht, und der Teufel sagt zu Gott, ja, der ist nur treu, weil du ihn segnest und weil du ihm Gutes tust, tu das Gute und den Segen weg und er wird dich fluchen, Halleluja, Hiob hat's nicht getan, Amen, Halleluja, und heute wollen wir uns ein bisschen was anschauen im alten Bund, was uns sehr lehrreich sein wird, ich glaube das, 1. Samuel 1, ab Vers 1, und da heißt es, es war ein Mann von Gebirge Ephraim, der hieß Elkanah, der Sohn, 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 Sohn. Und er hatte zwei Frauen, die eine hieß Hannah, die andere Penina. Penina aber hatte Kinder und Hannah hatte keine Kinder. Das ist toll. Wenn ein Mann zwei Frauen hat, die eine ist fruchtbar, die andere unfruchtbar. Da ist der Konflikt vorprogrammiert. Könnt ihr euch das vorstellen? Und ihr wisst, ich habe euch schon ein paar Mal erklärt, im alten Bund gab es kein Sozialamt. Es gab kein Hartz IV, kein Hartz V und es gab gar nichts. Es gab Eltern und Kinder und die Kinder waren die Altersversorgung. Hattest du keine Kinder, sah es ganz schlecht für dich aus, wenn du alt geworden bist. Deine Kinder waren quasi diejenigen, die dann im Alter für dich gesorgt haben, so wie du, wo sie Kinder waren, für sie gesorgt hast. Jetzt hast du keine Kinder, hast du ein Problem. Mit anderen Worten, wenn du nicht rechtzeitig deine Kinder bekommst, du kannst nicht mit 70 noch Kinder bekommen. Das sind Ausnahmen, aber nicht die Regel. Dann hast du ein Problem. Deine Altersvorsorge ist nicht gegeben. Jetzt gibt's manche Frauen, die hatten vielleicht einen reichen Mann, da war das egal, aber es war nicht normal. Dazu war der Kindersegen war immer ein Segen. Wenn Kinder in der Familie waren, war das immer ein Segen nach außen. Wir leben heute in einer komplett anderen Gesellschaft. Ja, wenn du in Deutschland mehr als zwei Kinder hast, dann gehst du schon in Richtung asozial. Und wenn du 5, 6, 7 hast, dann bist du schon richtig asozial. Früher war das komplett anders. In anderen Kulturen ist es auch anders. Ich glaube, in Italien, Griechenland oder Spanien, da ist es ein Segen. Da ist es immer noch eine Freude, wenn man viel Geschwister hat, die Familie groß ist, dann ist es toll. In Deutschland ist es komplett alles geraubt worden. Es ist vieles zerstört worden durchs Dritte Reich. Ja, wo vieles dann, was da missbraucht wurde als gut, war dann danach alles schlecht, obwohl es nicht schlecht war. Genauso wenig, wie alles gut war. Ihr versteht schon, oder? So, lesen wir mal weiter. Wie geht die Geschichte weiter? Penina aber hatte Kinder und Hannah hatte keine Kinder. Dieser Mann ging jährlich hinauf von seiner Stadt, um anzubeten und den Herrn Zebaoth zu opfern in Silo. Also es war ein gottesfürchtiger Mann, der war immer dort, wo man opferte wo im alten Bund. Es gab nur eine Stätte im Prinzip, wo man opfern tat, das war am Tempel. Es gab noch ein paar andere Orte, aber der Hauptpunkt war am Tempel und da ging er jedes Jahr hin. Und er nahm seine Kinder mit, er nahm seine Frauen mit, um dort anzubeten, den Herrn Zebaut und zu opfern. Dort waren Hophni und Pinhas, die beiden Söhne Elis, Priester des Herrn. Eli war der Hohepriester, hatte zwei Söhne, Hophni und Pinhas, über die werden wir auch noch einiges lesen. Wenn nun der Tag kam, dass Elkana opferte, gab er seiner Frau Penina und allen ihren Söhnen und Töchtern ihre Anteile. Welche Anteile? Die sie als Opfer darbrachten, was das Gesetz vorschrieb. Guter Vater, oder? Guter Vater, der seine Kinder lehrt, wie man Gott es gibt, was Gott gehört, anstatt es für sich zu behalten. Aber Hannah gab er nur einen Anteil, obgleich er Hannah lieb hatte. Ja, wie soll er ihr mehr Anteile geben, wenn sie keine Kinder hat? Sie kam immer zu kurz. Und sie sah auch schon, das wird sich so weiter fortführen, auch im Erbe, wenn sie keine Kinder haben wird. Aber wir schauen, wie es weitergeht. Denn der Herr hatte ihren Leib verschlossen. Denn der Herr hatte ihren Leib verschlossen. Fruchtbarkeit, Unfruchtbarkeit kommt von wem? Wer hat mitgelesen? Vom Herrn. Der Herr gibt Fruchtbarkeit und er gibt Unfruchtbarkeit. Der ist aber ungerecht, gell? Der Herr ist aber ein ganz, ganz böser. Der zählt immer durch. 1, 2, 3, 4. Nummer 4 ist immer unfruchtbar. 1, 2, 3, 4. Macht das so? Wir denken manchmal, dass es so macht. Und wenn wir dummerweise auf Nummer 4 standen, dann denken wir, wir haben die X-Karte gezogen. Wir sind benachteiligt. Uns geht schlechter als allen anderen. Komm, sei ehrlich. Das hast du natürlich noch nie gedacht. Das sind nur meine Gedanken, ich weiß. Ja? Du hast noch nie gedacht in deinem Leben, du bist zu kurz gekommen. Wäre ich nur in eine andere Familie reingeboren? Hätte ich nur Abitur machen dürfen? Hätte ich nur studiert? Hätte ich nur einen besseren Mann? Hätte ich nur eine bessere Frau? Hätte ich nur bessere Eltern gehabt? Hätte ich. Hätte Fahrradkette. Das geht endlos. Da gibt's ganz viele Glieder in dieser Kette. Aber Hannah gab er nur einen Anteil, ob er gleiche Lieb hatte, denn der Herr hat ihren Leib verschlossen. Und ihre Widersacherin kränkte und reizte sie sehr. Schon mal jemand in deinem Leben gehabt, der dir nahe steht, wie so eine Zweitfrau, die im Prinzip nichts mit dir zu tun hat und doch in deinem Leben ist. Schon mal solche Menschen in deinem Leben gehabt? Nachbarn, Arbeitskollegen, Familienmitglieder, die dich dauernd reizen, wenn du zu dick bist. Ich kenne dieses Spiel. Wo immer ein dummer Spruch kommt. Ja, du isst einen halben Teller und dann holst du dir noch einen halben, was einen ganzen gibt, wer gut in Mathe ist. Na, der Thomas isst immer zwei Teller. Aber dass du vorher eine riesen Portion gefressen hast, wo die Spaghetti schon runtergefallen sind auf dem Weg von der Küche in Richtung Esszimmer, da reden wir nicht drüber. Kennt ihr solche Leute, die immer deine Fehler groß machen, die immer das, was du nicht hast, irgendwie ans Licht bringen? Oder irgendwie immer das hervorheben, was sie haben, was du nicht hast? Wenn du dir einen gebrauchten Golf kaufst, 5 Jahre alt, dann sagen sie vielleicht, meiner ist nur 2 Jahre alt. Meiner ist der neuere. Ich habe den besseren. All solche Dinge, kennt ihr das? Und immer, und es geht Jahr um Jahr um Jahr um Jahr. Was passiert mit deinem Herzen? Was passiert mit deiner Seele? Wenn du nicht aufpasst, wirst du bitter. Wenn du nicht aufpasst, dann driftest du ab. Und wenn du nicht aufpasst, passieren Dinge, die der Feind in deinem Leben will, aber Gott nicht. Und ihre Widersacherin, dieses Wort ist schon echt interessant, kränkt und reizte sie sehr, weil der Herr ihren Leib verschlossen hatte. So ging es alle Jahre, wenn sie hinaufzog zum Haus des Herrn, kränkte jene sie. Heftige Leute gibt es auf dieser Welt, hä? Anstatt sie zu trösten, kränkte sie sie. Dann weinte Hannah und aß nichts. Ja, wenn man traurig ist, wenn man verletzt ist, hat man keinen Appetit. Schon mal erlebt? Da bist du appetitlos. Dir schmeckt im wahrsten Sinne des Wortes, schmeckt dir nichts mehr. Nicht nur das Essen schmeckt dir nicht mehr, dein ganzes Leben schmeckt dir nicht mehr. Dein Umfeld schmeckt dir nicht mehr. Traurigkeit bestimmt dein Denken, dein Alltag. Und dann ist das Leben wunderschön, gell? Dann macht es so richtig Spaß. Dann weinte Hannah und aß nichts. Elkana aber, ihr Mann, sprach zu ihr. Jetzt kommen wieder diese unfassbar verständnisvollen Christen in deinem Leben. Hannah, warum weinst du, warum isst du nichts? Und warum ist dein Herz so traurig? Bin ich dir nicht mehr wert als 10 Söhne? Ich liebe verständnisvolle Christen. Ich liebe verständnisvolle Ehepartner oder sonst irgendwelche Leute, die man so in seinem Leben hat. Was wünscht sich eine Frau am allermeisten, die keine Kinder kriegen kann? Wer weiß die Lösung? Martin, super, klasse, 1+. Natürlich Kinder. Und er kommt, anstatt wirklich Mitleid oder mitfühlig zu sein, sich mit ihr zu identifizieren, irgendwo zu sagen, Schatzi, komm, ich weiß, aber Mensch, irgendwie vielleicht gibt der Herr noch ein Wunder. Versteht ihr, was ich meine? Sie irgendwie aufzubauen, nee, kommt er. Hey Schatzi, bin ich nicht besser als 10 Söhne? Meine Güte, das tut gut, oder? Solche Leute in so einer Situation, die sind total aufbauend. Auch schon mal erlebt? Oh Thomas, reg dich doch nicht auf. Du siehst doch auch dick gut aus. Oh, jetzt fällt dir der Schneidezahn hier vorne. Ich finde es lustig. Immer wenn du den Mund aufmachst, muss ich lachen. Ich finde es witzig. Schön für dich. Aber jemand, der Schneidezahn fehlt, der fühlt sich nicht wohl. Was kostet es 5.000 Euro beim... Oh, das ist aber teuer. Und hast du die? Nö, natürlich nicht. Ach, das wird schon. Solche Sprüche, wer braucht die? Streck mal, wer die braucht. Wer braucht solche Sprüche? Keiner von euch, das wundert mich jetzt aber. Ich dachte, ihr mögt es. Da stand Hannah auf, nachdem sie in Silo gegessen und getrunken hatte. Eli aber, der Priester, saß auf einem Stuhl am Türpfosten des Tempels des Herrn. Und sie war von Herzen betrübt. Und jetzt kommt etwas, was ich bemerkenswert finde an dieser Hannah. Die Hannah war aus einem anderen Holz als die meisten Menschen dieser Welt. Die meisten Menschen dieser Welt, die gehen nicht zum Hause des Herrn, die gehen nicht ins Gebet. Sie fangen an und sagen, Herr, warum hast du meinen Leib verschlossen? Was habe ich dir getan, dass du so ungerecht zu mir bist? Komm, sei ehrlich. Auch schon mal so gedacht oder gebetet? Auch schon mal die Schuld beim Herrn gesucht und gesagt, du da oben, unmöglich. Ungerecht bist du, böse bist du, dies bist du, das bist du. Ja oder nein? Habt ihr das schon mal so erlebt? Irgendwann, irgendwo, wenn es nur im Promillebereich war. Ich habe es schon oft erlebt. Meine ganze Kindheit habe ich gedacht, du da oben, wenn ich dich treffe, das Erste, was ich mache, ich schmier dir eine. Oder zwei oder drei. Gott sei Dank ist es nicht eingetreten. Gott sei Dank hört Gott nicht auf unser dummes Reden. Er verfolgt seinen Plan. Aber die war aus einem anderen Holz. Sie ging nicht weg vom Herrn, sie nahte sich dem Herrn. Merkt ihr, was das für ein Unterschied ist? Sich zu nahen oder wegzulaufen, zu sagen, ich gehe nicht mehr in die Gemeinde, oh, ich gehe nicht mehr ins Gebet treffen, ich gehe nicht mehr in den Hauskreis, weil ich nicht bekomme, was ich will. Leute, so eine Herzenshaltung ist die gefährlichste, die du haben kannst. Aber sie war Gott sei Dank aus einem anderen Holz. Denn ihr Herzen war betrübt und sie betete zum Herrn und weinte sehr. Sie macht genau das Richtige. Sie bespricht sich nicht mit 10 Leuten und fragt, was die denken, weil dann hast du bei 10 Leuten genau 10 Meinungen, die wissen, was richtig und falsch ist. Aber du hast keine Antwort vom Herrn. Du brauchst eine Antwort vom Herrn, nicht von 10 Leuten. Und versteh mich nicht falsch, manchmal ist Prophetie gut und Leute sind gut, die in unserem Leben sind. Aber letztendlich musst du in deinem Herzen prüfen, Herr, was ist wirklich von dir? Ich habe euch von der Bundeswehr erzählt, wo 30 Leute gesagt haben, geh nicht und 3 haben gesagt, geh. Könnt ihr euch erinnern? Du musst sortieren, was ist vom Herrn und was nicht. Und sie weinte sehr, Vers 11, und gelobte ein Gelübde und sprach, Herr Zebaut, wirst du das Elend deiner Magd ansehen und an mich gedenken und deiner Magd nicht vergessen. Und wirst du deiner Magd einen Sohn geben, so will ich ihn den Herrn geben sein Leben lang. Und kein Schermesser soll auf sein Haupt kommen. Wow, das ist ein Gebet, hä? Das ist ein Gebet. Herr, schenkst du mir einen Sohn, gebe ich ihn dir zurück. Zeig mir mal einer, der das betet. Herr, wenn ich meinen Ferrari krieg, ich schenke ihn dir zurück. Herr, die Blondine von letzter Woche, wenn die meine Frau wird, ich schenke sie dir zurück. Herr, die Lottozahlen von nächsten Samstag, wenn du mir die gibst, ich schenke sie dir zurück. Komm, zeig mir einen, da gibt's genug. Aber nicht von denen, nicht von der Art, die das zurückgeben an den Herrn. Aber sie macht ein Gelübde. Und viele sagen, Herr, wenn du mir das gibst, gebe ich dir das. Warum sagt Gott, wir sollen nicht schwören? Wer weiß es noch, vor ein paar Wochen haben wir es uns angeschaut. Weil kein Mensch auch nur den glitzekleinsten und geringsten Schwur einhält, sondern er im Hinterkopf denkt, ich kenne Leute, auch hier in der Gemeinde waren welche, Die sind gekommen, und hier hatten wir auch mal einen, Thomas, leihst du mir 30 Euro, ich gebe sie dir nächste Woche wieder. Ich habe zu Bärbe gesagt, gib ihm die 30 Euro, die sehen wir nie wieder. Ab dem Tag habe ich ihn hier nie wieder gesehen. Das ist schon 8 Jahre oder 9 her, mindestens, und seitdem habe ich ihn nie wieder gesehen. Das sind Leute, die leihen sich was aus, schon mit dem Hintergedanken, que sera, sera, hasta la vista, baby, goodbye, Johnny. Die haben alle Ideen, aber nicht, dass sie dir jemals auch nur einen Cent zurückzahlen. Und auch mit Dingen, die ausgeliehen werden. Ich habe das Höllenbuch jemand verliehen. Ich weiß nicht mehr, was war. Ich kriege das Buch nicht zurück. Da ist ein Aufkleber drauf mit meiner Adresse. Mal gespannt, ob das was bewirkt. Manche Dinge, die sind so Dauerleihgaben bei Leuten. In der DDR war das so, war ja Volkseigentum. Viele Leute hatten das zu Hause. Bei der Bundeswehr, wenn du da zu Hause, nach Hause kamst zum Kameraden und bist in die Garage, hast du alles, was olivgrün ist, raus, war die Garage leer. Ja, das waren alles Dauerleihgaben vom Staat. Aber wir sind nicht aus diesem Holz. Aber sie sagt, sie gibt ihn dem Herrn zurück. Und da sie lange betete vor dem Herrn, achtete Eli auf ihren Mund. Denn Hannah redete in ihrem Herzen. Nur ihre Lippen bewegten sich. Ihre Stimme aber hörte man nicht. Sehr weise Frau. Da meinte Eli, sie wäre betrunken. Ich liebe geistige Leiter, die keinen Durchblick haben. Ich liebe geistige Leiter, die irgendwas zusammenreimen, was sie denken, was da wäre, aber nicht den Heiligen Geist fragen. Liebt ihr auch solche Leute? Ich meine das jetzt ironisch. Er meinte, sie wäre betrunken. Wunderbar. Und Eli sprach zu ihr, wie lange willst du betrunken sein, du versoffenes Weib? Gib den Wein von dir, den du getrunken hast. Hannah aber antwortete und sprach, nein, mein Herr. Mann, ist die Frau aus einem Holz, hä? Man sagt ihr nicht, hey, du Depp, laber mich nicht blöd von der Seite an, es geht den Scheißdreck an, was ich hier sag. Oder? Sind manche heute so? Reden wir mal Klartext heute Morgen ein bisschen. Hey, was laberst du mich voll, was geht dich das an? So ist die Einstellung von den Menschen heute. Es gibt weder Respekt, noch irgendwie Anerkennung von der Obrigkeit oder sonst irgendwas. Alle haben das Recht auf meine Meinung. Die Polizei beklagt, dass sie immer respektloser behandelt wird. Und die Lehrer beklagen das. Die Kindergärtnerinnen. Ja. Weil alle plötzlich Könige sind und alle sind Meister und alle wissen das. Jeder kann seinen Klick im Internet machen, sein Like. Daumen hoch, Daumen runter. Ja, und das auch noch anonym. Ja, kommt ja keiner und steht vor der Tür und sagt, hey, warum hast du mich schlecht bewertet? Interessant, gell? Nein, mein Herr, ich bin eine betrübte Frau. Wein und starkes Getränk habe ich nicht getrunken, sondern habe mein Herz vor dem Herrn ausgeschüttet. Du wolltest deine Magd nicht für eine zuchtlose Frau halten, denn ich habe aus meinem großen Kummer und aus Traurigkeit lange geredet. Eli antwortete und sprach, geh hin in Frieden, der Gott Israels wird dir geben, was du ihm erbeten hast. Sie sprach, lass deine Magd Gnade finden vor deinen Augen. Wow. Leute, es ist so entscheidend, wie wir auf etwas reagieren, ob wir Gnade empfangen oder Ablehnung. Es liegt nicht an Gott. Es liegt an unserer Art und Weise, wie wir auf Dinge, die in unserem Leben passieren, reagieren. Ob wir mit Abwehr reagieren, mit Hochmut, mit Stolz, mit Angriff, mit Gegenangriff. Das zählt vor Gott nicht. Oder ob wir demütig sind und sagen, nein, mein Herr. Denn sie achtete sein Amt mehr als ihn als Person. Leute, an meiner Anfangs-Bundeswehrzeit, ich war so rebellisch gegen alles und jeden, weil ich nie gelernt habe, mich unterzuordnen. Wenn du dich unterordnest, bist du unter Ordnung. Und ich dachte, jeder hat das Recht auf meine Meinung. Ich habe mich mit jedem Vorgesetzten angelegt. Irgendwann wurde es besser, weil ich gebetet habe, dass Gott mir Gnade gibt und mir hilft. Und das hat er, sonst hätte ich diese Zeit nicht gut überstanden. Und irgendwann kommt jemand zu mir und sagt zu mir, Thomas, wenn du keinen Respekt vor deinem Vorgesetzten hast, und da waren ein paar Vollpfosten dabei, die konnten nicht mal richtig laufen. Die konnten nicht gerade laufen. Sinnbildlich gesprochen. Das gibt mir aber nicht das Recht, sie zu verurteilen und zu denken, ich bin besser als sie, geschweige denn, ich bin über ihnen. Er hat zu mir gesagt, wenn du den Mensch da drin nicht respektierst, dann respektier die Uniform. Gib der Uniform, die er trägt, den Respekt. Und das habe ich mir gemerkt und habe gesagt, das ist gut und das möchte ich leben. Seitdem behandle ich jeden Polizisten mit Respekt, auch wenn er mir ganz blöd von der Seite kommt, weil er Autorität hat. Versteht ihr? Behandle jeden geistigen Leiter mit Respekt, auch wenn du den Mensch dahinter nicht magst. Gott wird es segnen. Nicht jeder, der gerade rüberkommt oder gerade nicht so rüberkommt wie dein Kumpel. Nicht jeder Polizist ist dein Kumpel. Nicht jeder Polizist, der dich in der Verkehrskontrolle anhält, sagt, ey Thomas, schön, dass wir uns mal wieder sehen. Oh, wie heißen Sie? Ach, Bauer heißen Sie. Oh, mag ich. Bauer finde ich tollen Namen. So läuft es nicht bei einer Kontrolle, richtig? Wenn du Respekt gibst, erntest du Respekt. Und seitdem kann ich fast immer weiterfahren. Wenn ich in eine Kontrolle komme, mittlerweile ist es so, die gucken rein, oh, sie können weiterfahren. Leute, das ist Gnade. Es ist Gnade. Ich muss weder diskutieren, noch einen Führerschein zeigen, irgendwas. Die letzte Kontrolle ist mindestens 10 Jahre her. Ich darf immer weiterfahren. Leute, das ist Saat und Ernte. Da kommen wir später noch dazu. Eli antwortete und sprach, geh hin mit Frieden, obwohl er gar nicht wusste, was sie gebetet hat. Aber der Heilige Geist benutzte ihn und sagte, geh hin mit Frieden, geh 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 mit Shalom, Shalom, Salam Aleikum, Shalom, Aleikum, Shalom, Shalom. Das ist dieselbe Wortwurzel. Der Friede Gottes soll mit ihr sein. Das ist eine Zusage, oder? Sie kommt total betrübt in das Haus des Herrn, in den Tempel, in die Gegenwart Gottes, schüttet bei Gott ihr Herz aus und Gott sagt, geh in Frieden. Der Herr erfüllt dir, was du erbeten hast. Ist das gut? Merkt ihr, wie das richtig läuft, wenn es richtig läuft? Dummerweise sind wir oft so, dass wir uns erstmal aufregen, dann schimpfen wir, dann sind wir bockig, zornig, trotzig, dann suchen wir uns welche, die uns zuhören und unseren Abfalleimer ausleeren, sagen, oh, lass uns mal schauen, was da alles drin liegt. Bei mir schüttet keiner mehr einen Abfalleimer aus. Ich helfe dir und ich bin da, aber Abfalleimer ausschütten mache ich nicht mehr. Ich habe meine Lektionen gelernt. Das ist nicht meine Aufgabe, deinen Müll zu sortieren. Das ist deine Aufgabe. Und dein Müll bleibt bei dir und bei dir geht er zur Müllabfuhr, nicht zu mir. Verstanden? Und du musst es genauso machen im Leben mit anderen Menschen. Du darfst ihnen helfen, du kannst ihnen helfen, weil du den Heiligen Geist hast und das Wort Gottes, aber nicht den Mülleimer sortieren. Nicht Mitleid und oh, ist dein Leben schlimm und oh, ihr Leben ist überhaupt nicht schlimm. Die sind nur bockig und trotzig, deswegen ist ihr Leben schlimm. Aber nicht, weil Gott ihr Leben schlimm gemacht hat. Falsche Entscheidungen bringen falsche Resultate hervor. Falsche Resultate zeugen wieder falsche Entscheidungen. Das ist ein Teufelskreislauf. Und du kommst von einem Mist in den nächsten. Und hier kriegt sie ihr Gebet erhört. Er sagt, geh hin in Frieden, der Gott Israels wird dir geben, was du von ihm erbeten hast. Gott hört Leute, die beten. Gott hört Leute, die im Leid sind. Gott hört Leute zu, die eine Not haben. Gott hört Leute zu, die Mangel haben. Gott hört Leuten zu, die in seine Gegenwart kommen. Er ist nicht taub, er ist nicht stumm, er hört zu. Halleluja. Amen. Kam das Kind sofort auf die Welt? Leute, merkt ihr das? Wenn Gott sagt, geh hin in Frieden, dann hast du einen Samen empfangen. Das Wort Gottes kommt immer in Samenform. Gott schenkt dir nicht den fertigen Apfelbaum. Er schenkt dir einen Apfelbaumsamen. Jetzt musst du ein paar Dinge tun. Glauben, dass der Samen echt ist. Ein Samen sieht manchmal aus wie ein Stein, wenn du die vergleichst. Wenn du normal guckst, kannst du nicht unterscheiden, ist es Dreck, ist es ein Stein oder ein Samen. Aber der Samen hat einen Unterschied. Er hat die DNA drin, ein Apfelbaum zu werden. Ein Stein hat nichts, der ist tot. Du musst den Samen erkennen und sagen, ja, das war vom Herrn, das hat der Herr geredet, ich empfange es, ich werde jetzt schwanger damit und ich trage diesen Samen in mir, bis es zur Frucht kommt. Dann steckst du diesen Samen in deinen Glaubensboden, in deinem Herzen und sagst, der Herr hat gesagt, geh in Frieden und ich habe jetzt Frieden. Ich werde nicht mehr jammern, ich werde nicht mehr traurig sein, ich werde nicht mehr fasten, ich werde nicht mehr komisch reingucken. Ich habe empfangen und ich nehme es mit. Du kannst auch weggehen und sagen, boah, geh in Frieden, der hat gut reden, oh, ich habe keinen Frieden, boah, Labersülz, Frieden, toll, ja, wo ist der Frieden? Solche Leute empfangen nie, ein Zweifler empfängt wie viel? Absolut nichts. Und Gott, ich habe euch schon mal gesagt, Gott segnet alles in deinem Leben. Wenn du einen Cent gibst, segnet Gott den Cent. Wenn du nichts gibst, segnet Gott dein Nichts. Du wirst das gesegneteste Nichts haben, was es gibt auf dieser Welt. Das kapieren manche nicht. Ich hatte hier schon Leute, die haben gesagt, ich kann nichts geben. Sei, du hast mindestens einen Cent im Geldbeutel. Ja, das habe ich. Dann sage ich, gib doch den Cent. Gib den Cent im Glauben. Wenn du nichts gibst, segnet Gott dein Nichts. Du wirst der gesegnetste Besitzer von nichts sein, den es gibt. Weil Gott immer segnet. Gott ist im Segensbusiness, im Vermehrungsbusiness. Halleluja. Sie bleibt absolut demütig und Gott antwortet. Und Gott benutzt Eli, obwohl Eli nicht der beste Mann war. Das werden wir noch sehen in der Geschichte. Eli ist nicht der beste Priester, aber das schauen wir uns mal weiter an. Aber er hat einen Job von Gott bekommen und Gott gereut es nicht. Solange, bis dann eben zu viel wird. Aber das schauen wir uns auch noch an. Sie sprach, lass deine Magd Gnade finden in deinen Augen. Sie empfängt im Glauben. Sagt, Halleluja, ich empfange den Frieden, gib mir Gnade, Herr. Was braucht eine Frau zum Schwangerwerden? Ein Mann, hat sie den? Ja, was braucht sie noch? Ein Wunder. Ein Wunder kommt durch Gnade. Sie hat nicht gebetet, gib mir einen Mann. Dass der Mann fruchtbar ist, hat die andere Frau bewiesen. Das war nicht das Problem. Sie betet nicht in alle Richtungen, sondern sie betet genau da rein, Herr, gib mir Gnade. Amen. Da ging die Frau ihres Weges, aß und sah nicht mehr traurig drein. Seht ihr, was Glauben macht, der empfangen hat? Er ändert die Einstellung weg von der Traurigkeit hin zur Freude. Der Herr hat gesagt, Amen, so wird es sein. Die dummen Christen, die sagen immer, ja, ich muss mal warten, ob was passiert. Mal gucken, ob was passiert. Da passiert nichts, weil du nicht schwanger geworden bist. Du kannst 30 Jahre, 40 Jahre als fruchtbare Frau rumlaufen. Du hast alle, aber du empfängst keinen Samen. Kannst du nicht schwanger werden. Im Geist ist es genauso. Wenn du nicht schwanger wirst mit dem Samen des Herrn, mit dem Wort des Herrn, das Wort kommt in welcher Form? Wer weiß es? In Samenform, immer. Die ganze Bibel durch, alles, was Gott zugesagt hat, kam alles in Samenform. David, du wirst der nächste König sein. Wurde der König sofort? Nein, er wurde verfolgt, über Jahre verfolgt, mit zig Todesanschlägen. Maria, ich weiß von keinem Mann, aber mir geschehe nach deinem Wort. Wupp, wurde sie schwanger. So viele Leute in der Bibel. Abraham, du wirst gesegnet sein. Und du wirst einer der gesegnetsten sein, den es gibt. Da musste er erstmal seine Heimat verlassen. Wow, das macht Spaß. Aber Herr, ich wollte doch hier ein Business anfangen. Nee, zieh fort in ein Land, was ich dir zeigen werde. Es ist immer toll, wenn Gott sagt, zieh weg und du noch nicht weißt, was kommt. Wenn Gott sagt, verschenk dein Auto. Da ist Freude bei dir. Wenn Gott sagen würde, ich schenke dir einen neuen Daimler, darfst du einen raussuchen. 100.000 Euro ist die Schmerzgrenze. Verschenk dein Auto. Ja, Herr, ich habe Glauben. Nee, du hast keinen Glauben. Das hat mit Glauben nichts zu tun. Der Herr sagt, verschenk dein Auto und dann schauen wir, wie es weitergeht. Dann wird sich zeigen, ob du Glauben hast und Freude oder eben nicht. Leute, diese Zeugnisse gibt's überall auf der Welt. In Deutschland gibt's halt wenig so Zeugnisse, weil in Deutschland kann man sich alles kaufen und dann kann man alles selber wurschteln. Für jeden gibt's einen, der zuständig ist. Ich brauche immer einen Helfer, immer einen Pfleger, immer einen Zuständigen, der kommt und, ne, und mir meine Dinge erledigt. Im Rest der Welt ist es nicht so. Da ging die Frau ihres Weges, aß und sah nicht mehr so traurig drein. Und am anderen Morgen machte sie sich früh auf. Und als sie angebetet hatten vor dem Herrn, kehrten sie wieder heim und kamen heim nach Rama. Und Elkanah erkannte Hannah, seine Frau. Ihr wisst, was das bedeutet. Und der Herr gedachte an sie. Und als die Tage um waren, ward Hannah schwanger. Na, sowas aber auch, ne? Halleluja. Und sie gebar einen Sohn und nannte ihn Samuel. Samuel heißt von Gott erhört. Von Gott gesehen. Denn so sprach sie, ich habe ihn vom Herrn erbeten. Und als der Mann Elkanah hinaufzog mit seinem ganzen Hause, um den Herrn das jährliche Opfer zu opfern, und was er gelobt hatte, zog Hannah nicht mit hinauf, sondern sprach zu ihrem Mann, wenn der Knabe entwöhnt ist, will ich ihn bringen, dass er vor dem Herrn erscheine und bleibe dort für immer. Elkanah, ihr Mann, sprach zu ihr, so tu es, wie dir es gefällt. Bleib, bis du ihn entwöhnt hast. Der Herr bestätigte aber, was er geredet hatte. So blieb die Frau und stillte ihren Sohn, bis sie ihn entwöhnt hatte. Nachdem sie ihn entwöhnt hatte, nahm sie ihn mit hinauf, dazu einen dreijährigen Stier, ein Scheffel Mehl und einen Krug Wein und brachte ihn in das Haus des Herrn nach Silo. Der Knabe war aber noch jung. Leute. Der Herr erinnert uns gern an unsere Versprechen, gell? Musste er Hannah an ihr Versprechen erinnern? Nein, die war aus einem anderen Holz. Sie machte keine Sekunde ihr Herz auf in den Gedanken, ja, Herr, ich habe ihn dir versprochen, aber jetzt habe ich nun mal den Kerl und er ist so süß und er ist so klein und so goldig und ja, ich habe gesagt, ich gebe ihn dir in den Tempel, aber nee, können wir nicht was anderes aushandeln? Aus dem Holz war sie nicht. Sie hat gesagt, Herr, wenn du machst, dass ich schwanger werde und den Sohn bekomme, werde ich den Sohn dir geben. Ihn abgeben. Das heißt, er lebt in einer anderen Stadt, dort im Tempel unter den Priestern und wird als Priester erzogen. Der ist weg, die meiste Zeit des Jahres. Da gehört was dazu, hä? Der Knabe aber war noch jung und als sie schlachteten den Stier und brachten den Knaben zu Eli und sie sprach, ach mein Herr, so wahr du lebst, mein Herr, ich bin die Frau, schon wieder gibt sie ihm Respekt, die hier stand, um zum Herrn zu beten, um diesen Knaben bat ich. Nun hat der Herr in mir gegeben, was ich von ihm erbeten habe. Darum gebe ich ihn dem Herrn wieder sein Leben lang. Nicht so Hintertürchen. Ich gebe ihn dir mal ein Jahr oder zwei, dann hole ich es wieder. So sind manche Christen. Ich schenke dir was und dann gucke ich, was du mitmachst. Und wenn das nicht so ist, wie mir das gefällt, hole ich es zurück. Wenn man was verschenkt, verschenkt man es. Wenn man was dem Herrn gibt, gibt man es und lässt los und schaut nicht nach, was damit passiert. Seht ihr diese Prinzipien in der Bibel? So ist es nun mal. Um diesen Knaben bat ich, nun hat der Herr mir gegeben, was ich von ihm erbeten hatte. Darum gebe ich ihn den Herrn wieder sein Leben lang, weil er vom Herrn erbeten ist. Und sie beteten dort den Herrn an. Sie steht absolut zu ihrem Wort. Zeig mir mal Leute, die so zu ihrem Wort stehen wie diese Hannah. Manche Frauen in der Bibel finde ich besser als manche Männer. Ganz ehrlich. Frauen kommen zu kurz in der Bibel. Aber das ist nicht böse gemeint. Es gibt ein paar tolle Frauen und wir schauen uns noch einiges an, was die Hannah alles so erlebt. Und Hannah betet und sprach, jetzt pass mal auf, was diese Frau betet. In dem Moment, wo sie ihren Sohn hergibt, ein Kleinkind hergibt, weggibt, loslässt, treu ist. Und Hannah betet und sprach, mein Herz ist fröhlich in dem Herrn. Wow, zeig mir mal jemand, der dem Herrn gibt und ist fröhlich. Ein fröhlichen Geber hat Gott lieb, ne? Oh, Leute, da sind Prinzipien in dieser Geschichte, die sie werden sich niemals ändern. Jetzt pass mal auf, was sie betet. Mein Herz ist fröhlich in dem Herrn, mein Horn ist erhöht. Letzte Woche habe ich mit der Lydia drüber gesprochen. 2:1 dann, ne? Hast du's? Einfach immer weiterklicken. Wir gehen eine ganze Weile durch die Geschichte durch. Und Hannah sprach, mein Herz ist fröhlich in dem Herrn, mein Horn, das heißt dann mein Haupt, ist erhöht in dem Herrn. Gott hat mich erhöht. Er hat mir die Schande meiner Widersacherin genommen. Wann das kommt, was dein Mangel ist. Wenn das kommt, wo deine Leute dich belächeln, auslachen, drangsalieren, fertig machen. Wenn das kommt und der Herr dir Gnade gibt, ist dein Haupt erhöht. Absolut. Mein Mund hat sich weit aufgetan wider meine Feinde. Denn ich freue mich deines Heils. Es ist niemand heilig wie der Herr. Und außer dir ist keiner und ist kein Fels, wie unser Gott ist. Lasst euer großes Rühmen und Trotzen, freches Reden gehen nicht aus eurem Munde. Hört ihr, was sie betet? Denn der Herr ist ein Gott, der es merkt. Gott merkt, wenn wir frech sind. Und von ihm werden Taten gewogen. Der Bogen der Starken ist zerbrochen. Und die Schwachen sind umgürtet mit Stärke. Wow. Das, was in dieser Welt stark ist, wird schwach werden. Und das, was in dieser Welt als schwach bezeichnet ist, wird stark werden durch Gott und durch den Herrn. Amen. Halleluja. Dass sie satt waren, müssen sie um Brot dienen. Und die Hunger litten, hungert nicht mehr. Gott macht dich satt. Ein besseres Sattsein kannst du nicht haben. Die Unfruchtbare hat 7 geboren und die viele Kinder hatte, welkt dahin. Sie betet noch weiter. Und sie prophezeit 4-mal über Jesus in diesem Gebet. Könnt ihr euch das vorstellen? Ich wollte euch fragen, aber ich gebe es jetzt euch einfach vor, damit ihr das schon mal seht. Sie prophezeit 4-mal über Jesus. Das ist der Hammer. Wenn du treu bist, auch durch das Leid, wird Gott dich benutzen. Und du wirst Dinge erleben, die du nicht wissen kannst oder die du nicht verstehen kannst. aber Gott wird dich das beten lassen. Vers 6. Der Herr tötet und macht lebendig, führt ins Totenreich und wieder herauf. Von wem spricht sie? Gab es vor Jesus einen, der ins Totenreich ging und wieder heraufkam? Wer ist es? Von wem prophezeit sie hier? Ob sie das wusste oder nicht, weiß ich nicht. Aber es wurde ins Wort Gottes aufgenommen. Sie prophezeit über Jesus. Der Herr macht arm und macht reich. Er erniedrigt und erhöht. Er hebt auf den Dürftigen aus dem Staube und erhöht den Armen aus der Asche. Jetzt pass auf, jetzt prophezeit sie das zweite Mal über Jesus. Dass er ihn setze unter die Fürsten und den Thron der Ehre erben lasse. Wer ist der Fürst der Fürsten, der König der Könige? Wer sitzt auf dem Thron des Erbes? Jesus. Denn der Weltgrundfesten sind des Herrn und er hat die Erde darauf gesetzt. Er wird behüten die Füße seiner Heiligen. Amen. Aber die Frevler sollen zunichte werden in Finsternis. Denn viel Macht hilft doch niemand. Wie oft höre ich von Christen gerade jetzt in dieser Zeit, ja, die Illuminaten machen, was sie wollen, die in der Regierung machen, was sie wollen. Ja, sie haben für kurze Zeit ein Gewand der Macht, das sie bald schon wieder ausziehen werden. Und darunter tragen sie nichts, ihre Blöße wird offenbar. Sie sind nackt, blind, arm und bloß vor dem Herrn. Sie kleiden sich und rühmen sich in ihrem Gewand der Macht. Aber dieses Gewand ist nicht vom Herrn, sie missbrauchen es. Das ist das, wie es in der Welt läuft. Wo waren wir? Nein. Er wird behüten die Füße der Heiligen. Deine und meine Füße behütet der Herr, egal wohin wir gehen. Denn viel Macht hilft doch niemand. Die mit dem Herrn hadern, müssen zugrunde gehen. Die mit dem Herrn hadern. Hat sie mit dem Herrn gehadert in ihrer Situation? Nein. Die mit dem Herrn hadern, gehen zugrunde. Nicht weil der Herr böse ist oder sie ablehnt, sondern weil der Hader sie auffrisst. Leute, die mit ihrem Leben, mit ihrer Vergangenheit, mit ihrer Gegenwart oder mit ihrer Zukunft hadern und nur am Motzen und am Motzen sind, die werden kein gutes Ende finden, Leute. Sie kommen nicht raus aus diesem Teufelskreis. Es ist ein Strudel. Über ihnen wird es donnern im Himmel. Der Herr wird richten, der Welt enden. So, jetzt kommt die nächste Prophetie über den Messias. Er wird Macht geben seinem Könige und erhöhen das Haupt seines Gesalbten. Wer ist das? Wer ist der Gesalbte des Herrn? Jesus, der Christus, Christus, der Gesalbte. Ist das nicht der Hammer, die Geschichte? Ich bin mir fast sicher, dass der Hanna das nicht bewusst war, was sie da gebetet hat. Das war unter der Salbung des Heiligen Geistes. Vielleicht war sie auch bewusst, ich weiß es nicht. Aber es macht keinen Unterschied. Gott hat es aufgenommen in sein Wort als sein Wort. Überleg dir mal, was passiert mit jemandem, der durch Leid geht und sich nicht von diesem Leid leben lässt. Die meisten Menschen lassen sich leben von ihrem Leid und sie leben ein Leben voller Bemitleidung. Sie leben ein Leben, wo sie die Opfer sind. Und jeder muss lernen, dass sie das Opfer sind. Ihnen geht so schlecht. Ihre Geschichte ist die schlimmste auf der Erde. Keinem Kind auf dieser Welt geht schlimmer als einem in Deutschland. Ich sage zu Bärbel schon jahrelang, wenn ich König hier wäre oder Kaiser und ich könnte alles bestimmen, jeder deutsche Jugendliche zwischen 15 und 16 müsste ein Jahr in die Slums dieser Welt. Irgendwo nach Kalkutta in Indien, nach Afrika oder sonst irgendwo nach Brasilien, in die Favelas, irgendwohin, wo die ärmsten Armen sind, ein Jahr lang, ohne Rückkehr, für 365 Tage. Ich glaube mir, wir hätten keine Graffitis mehr, keine Laternen ausgetreten, keine Leute, die irgendwelche Autos beschädigen oder sonst Dummzeug machen. Die wüssten zu schätzen, was sie hier haben. Sauberes Wasser ohne Würmer, ohne Malaria, Mücken und, Essen, was nicht schimmelig ist und so weiter und so fort. Versteht ihr, was ich meine? Die drehen alle hier durch, weil sie nicht verstehen, was wir haben. Die ganzen Klimakleberspinner, schick sie doch mal wohin. Schick sie doch mal da irgendwo hin, wo es wirklich, wirklich schlimm ist. Nicht bei uns, aber das sind alles Leute, die haben zu viel Freizeit und die arbeiten nichts. Deswegen kleben sie sich auf die Straße, ja? Halten die auf, die arbeiten. Wir haben auch eine komische Politik hier, aber das ist eine andere Geschichte. So, jetzt geht's weiter, Vers 12. 11. Und Elkana ging heim nach Rama in sein Haus, der Knabe aber war des Herrn Diener vor dem Priester Eli. Sie hat ihn wirklich abgegeben. Halleluja. So, dann geht's Vers 12 weiter. Jetzt schauen wir uns mal die Söhne von Eli an. Aber die Söhne Elis waren ruchlos. Sie fragten nicht nach dem Herrn. Liebst du oder magst du Gottes Diener und Gottes Leiter, die vorne toll stehen und predigen und in dem Haus geht's ab wie Sau? Leute, wir hatten einen Spruch bei den Rockern. Der war auf Englisch, ich übersetze ihn euch, auch wenn er knallhart ist. Preacher's daughters are the best fuckers. Prediger oder Pastorentöchter sind die größten Schlampen. Und das meinten wir so, wie wir das sagten. Wir hatten eine dabei vom evangelischen Pfarrer, das war die größte Drecksau auf Erden. Wirklich, dieses Mädchen war so verdorben und so wild in Orgien, die war echt abartig. Und da habe ich gedacht, ja, Sonntag für Sonntag steht ihr Vater auf der Kanzel und predigt und seine Tochter geht durch die, ihr versteht, was ich meine. Als ich mich bekehrt habe und angefangen habe, Gott zu dienen, habe ich mir selber ein Versprechen gegeben. Wenn ich jemals Gott dienen darf, werde ich nur so weit dienen, wie es gesund ist für meine Familie. Ich werde niemals durch die Welt reisen und bin der große, tolle Fernsehprediger oder irgendwas. Ist alles möglich. Und zu Hause brennt das Haus. Meine Tochter, mit der habe ich alles gemacht. Wo Vanessa 8 war, habe ich sie aufgeklärt. Sexuell aufgeklärt. Ich habe gesagt, das macht der Papa. Meine Kinder haben mich immer nackt gesehen. Die haben sich nie geschämt, wenn der Papa oder Mama nackt waren. Das kann jeder machen, wie er will. Aber ich habe meine Kinder in einer Normalität und in einer Freiheit erzogen. Als Vanessa 15 war und Geburtstag gefeiert hat, habe ich gewusst, die saufen heimlich. Habe ich euch schon mal erzählt. Hat sie im Garten gezeltet, waren die alle da. Habe ich gesagt, die muss es ausprobieren, sonst rafft sie es nicht. Dann haben sie die ganzen Bierdeckel unter das Zelt. Ich habe das Zelt hochgehoben. Aha. Sei, habt ihr Bier getrunken? Nee. Sei, wo kommen die Bierdeckel her? Oh, Papa, du erwischt uns immer. Du hast halt den Heiligen Geist. Das sage ich ja. Dann war sie in ihrem Zimmer. Das ist so ein Klappbett. Da war unten das Bettzeug drin. Und da habe ich hochgemacht. Ich kriege immer so Impulse. Waren Wodkaflaschen drin und Whisky. Dachte ich, aha, fehlte nur so ein bisschen. Und dann habe ich die Flasche raus, habe sie auf ihren Fenstersims gestellt. Da standen die Flaschen 3 Wochen. Das hat die gar nicht gemerkt. Nach 3 Wochen sage ich, du, sollen wir mal in dein Zimmer. Was ist denn schon wieder? Habe ich wieder was in aufgeräumt? Sag ich, komm mal mit, guck mal rum. Fällt dir irgendwas auf? Nee. Na, ich sag, guck mal Richtung Fenster. Wir spielen jetzt das Spiel lauwarm und heiß. Kennt ihr das? So, wenn sie nach links, na, kalt, lauwarm, Richtung Fenster, heiß. Und sie guckt so. Dann stand sie so da. Guckte und wartete auf den Anschiss. Dann sage ich, ja, ist so in Ordnung, hast probiert, hat das geschmeckt, Wodka, Whisky, ist das cooles Zeug? Nee, Papa, mir war so schlecht, ich habe gleich gespuckt. Dann sage ich, ja, und jetzt? Ja, ich brauche das Zeug nicht. Sage ich, gut, Lektion gelernt. Danke, Heiliger Geist. Amen. Habe ich gesagt, was machen wir jetzt mit der Flasche? Papa, die kannst du trinken oder leerst du aus? Habe ich gesagt, gut, kümmern wir uns drum. Es gibt nichts Schlimmeres als Eltern, die ihre Kinder nicht erziehen. Und noch schlimmer ist es, wenn du geistiger Leiter bist und sagst, ich erziehe die Gemeinde und der Herr erzieht meine Kinder. Funktioniert es? Hat es bei David funktioniert? David hatte ja viele Frauen, viele Kinder mit vielen Frauen. Und dann vergewaltigt ein Bruder seine Stiefschwester, mütterlicherseits Stiefschwester, selber Vater. David, was macht David? Nichts. Was macht dann ihr Bruder, ihr richtiger Bruder? Er schlägt den Halbbruder, weil er sie nicht geheiratet hat. Hat sie in der Schande gelassen. Ich sage dir, Eltern, die sich nicht um die Kinder kümmern, es wird in der Katastrophe enden. Gott sei Dank sind wir jetzt im neuen Bund und in der Gnade. Wir können beten und sagen, Herr, hilf uns. Und der Herr wird uns helfen. Amen, weil er uns lieb hat. Aber wenn geistige Leiter nur die geistige Firlefanz sehen, sorry, wenn ich es jetzt so nenne, und sich nicht um ihr Haus kümmern, Paulus schreibt Timotheus, ein Gemeindevorsteher habe einen guten Ruf, gute Kinder, anständige Kinder und eine anständige Frau. Wie willst du anständig dem Herrn dienen, wenn zu Hause die Schweine rumlaufen? Versteht ihr, was ich meine? Es funktioniert nicht. Halleluja. Haben wir da einen Amen dazu oder nicht? Aber die Söhne Elis waren ruchlos. Sie fragten nicht nach dem Herrn, noch nach dem, was dem Priester zustand vom Volk. Wenn jemand ein Opfer bringen wollte, so kamen des Priesters Diener, wenn das Fleisch kochte, und hatte eine Gabel mit drei Zacken. Kennt ihr, wer der welchen Herr der Gabel mit drei Zacken? Satan. In seiner Hand und stieß in den Tiegel oder Kessel oder Pfanne oder Topf. Und was er mit der Gabel hervorzog, das nahm der Priester für sich. Natürlich stachen die nach den besten Fleischstücken. Und ihr wusste ja, die Tiere, ein Teil gehörte Gott, ein Teil den Priestern. Was heute noch das Prinzip ist. Mit dem Zehnten. Ein Teil gehört dir, der Zehnte gehört dem Herrn, etc., etc. Habe ich jetzt nicht die Zeit dazu. Aber die dachten sich, wir nehmen uns das Beste und wir stechen da zufällig rein. Das lassen wir die Diener machen. Weil solche Leute haben nicht den Hintern in der Hose, das selber zu machen. Die haben immer Diener, die sie schicken. Kennt ihr auch das Prinzip? Sie stechen hinein, sie wollen die Filetstücke, die eigentlich dem Herrn gehören. Und die haben ja zufällig rausgestochen. Nein, ihr habt genau geguckt, wo schwimmt gerade das Filet vorbei. Oh, für den Priester. Passt auf, was hier steht. Sie fragte nicht nach dem Herrn. Und das, was sie hervorzogen, nahm der Priester für sich. So taten sie allen in Israel, die dorthin kamen, nach Silo. Desgleichen, ehe sie das Fett in Rauch aufgehen ließen, kam des Priesters Diener und sprach zu dem, der das Opfer brachte, gib mir Fleisch für den Priester zum Braten, denn ich will nicht gekochtes Fleisch von dir nehmen, sondern rohes. Also ich guck mir das rohe Fleisch an, weil da sehe ich, ob es gut ist oder nicht. Wenn es gekocht ist, ist auch das harte Fleisch weich. Aber sie sind ganz schlaue. Wenn dann jemand zu ihm sagte, lass erst das Fett in Rauch aufgehen und nimm dann, was dein Herz begehrt, gib erst den Teil Gott, der Gott gehört, und dann guck, was für dich ist. Die hat eine andere Einstellung. Gott ist uns wurscht, wir nehmen, was uns gefällt, und Gott kann dann das nehmen, was übrig bleibt. Kennt ihr solche Leute? Die kaufen sich immer das Schönste, dann gucken sie in den Geldbeutel, oh, ich habe noch 10 Euro, gut, die kriegt der Herr. Und dann jammern sie, dass sie nicht viel Geld haben, nächsten Tag gehen sie wieder zur Shopping Queen und dann geben sie 1.000 Euro aus. Für sich, ist klar. Für den Herrn ist nicht viel da. Das ist eine Herzenseinstellung. So sprach er zu ihm, du sollst mir's geben. Wenn nicht, so nehme ich's mit Gewalt. Interessant. So war die Sünde der jungen Männer sehr groß vor dem Herrn, denn sie verachteten das Opfer des Herrn. Wow. Möchtest du solche Leider haben? Geistige Leider, die den Herrn verachten oder das Opfer? Samuel, aber Gott trifft immer Vorsorge. Wenn Schlechte da sind, trifft Gott durch die Hintertüre, ich sag's mal so, Vorsorge für einen Ersatz. Wenn Leute nicht gut dem Herrn vorstehen, Leute in den letzten paar Jahren sind ganz große Namen von Predigern auf dieser Welt plötzlich gestorben. Wunder dich nicht. Wenn sie nicht dem Herrn folgen, ist ihre Zeit verkürzt, nicht verlängert. Gott möchte dein Leben verlängern, aber er muss es verkürzen, damit er Schaden abwendet bei denen, die da sitzen und zuhören. Leute, ich lehne mich weit aus dem Fenster, weil das auch für mich gilt. Ich sage euch die ganze Wahrheit. Nimmt mich nicht aus der Pflicht. Ich könnte euch auch sagen, ich könnte euch jeden Sonntag predigen, ihr müsst alles, was ihr habt, mir bringen. Und es würde funktionieren. Nicht gleich, aber nach einer Weile. Ich würde euch Angst um Angst mit in die Predigt einpacken, die Angst dort bei dir an. Und du denkst, oh, wenn ich... Leute, ich war auf Treffen, auf Konferenzen, wo der Prediger vorne steht und sagt, es sind so und so viele Leute da, du musst jetzt 1.000 Euro geben. Und die Leute haben es gegeben. Auch wenn sie es nicht hatten, manche haben ihren Dispo überzogen. Glaubst du, dass Gott will, dass du uns Schulden machst, um es ihm zu bringen? Solche Dinge sind nicht von Gott. Oder, ja, du hast eine Goldkette an, wirf die Goldkette jetzt ins Opfer. Leute, das ist Manipulation, das hat mit dem Herrn nichts zu tun. Wenn du eine Goldkette hast, dann wirf sie rein, weil der Herr das dir sagt. Und erzähle bitte niemand davon, weil alles wird wie oft belohnt. Einmal erzählst du einem Menschen davon, dann kriegst du von diesem Menschen Ehre und bei Gott ist dein Lohn dahin, weil alles nur einmal belohnt wird. Wenn manche Leute das verstanden hätten, würden sie, was sie getan haben, an Gutem, ob das ein Gebet war, Geld geben oder sonst was, oder irgendjemand dienen, Zeit investieren, nicht jedem erzählen. Sie würden es für sich behalten. Warum sagt Jesus, geh in dein Kämmerlein, wenn du betest? Wie viele sind damit dabei? Keine außer dir und dem Herrn. Damit du deinen Lohn hast im Himmel, hat Jesus gesagt. Vers 18. Samuel war aber ein Diener vor dem Herrn und der Knabe war umgürtet mit einem leinenen Priesterschutz. Dazu machte ihm seine Mutter ein kleines Oberkleid und brachte es ihm Jahr für Jahr, wenn er rausgewachsen war. wenn sie mit ihrem Mann hinaufging, um das jährliche Opfer darzubringen. Seht ihr, sie hat nicht aufgehört, dankbar zu sein. Das ist auch ein Schlüssel, nicht aufhören, dankbar zu sein. Nicht sagen, oh, letzte Woche habe ich das und das reingeworfen, diese Woche gebe ich nichts. Sei weise, okay? Und alles aus dem Geist. Und Eli segnete Elkana und seine Frau und sprach. Jetzt pass auf, was passiert. Saat und Ende. Habt ihr schon mal Saat und Ende gehört? Das, den Begriff. Du säst etwas und du endest etwas. Du säst nichts und du endest nichts. Wow, super Prinzip bei Gott, oder? Beschweren tun sich immer die, die nicht sehen, dass in ihrem Leben so mager ist. Wie oft ich hier mit Leuten geredet habe, ja, ich kann nichts geben, weil ich nichts habe. Nein, du hast nichts, weil du nichts gibst. Das ist die Wahrheit. Stimmt's? In Mexiko, die Leute sind bettelarm. Manche haben ein paar Schuhe, eine Hose und ein T-Shirt. Mehr haben die nicht. Haben sie jeden Tag an. Und ich habe mit dem Pastor dort gestritten. Ich habe gesagt, ihr müsst die Leute lehren, den Zehnten zu geben. Sagt er zu mir, nein, das kann ich nicht, die haben ja nichts. Dann habe ich gesagt, du wirst sie nicht aus der Armut herausbringen, wenn du sie nicht lehrst zu säen. Ohne Saat keine Ernte. Das ist das ganze Prinzip dieser Erde, ist Saat und Ernte. Wenn ein Bauer nicht sät, endet er nichts. Da kann er hinstehen und sagen, oh Gott, du liebst mich nicht, du segnest mich nicht. Doch, Gott liebt dich, er hat dich mit einem Bauernhof gesegnet, er hat dir Land gegeben, aber säen musst du den Samen. Und wenn du den Samen wird immer so, der ein Teil wird gegessen, wird Mehl, der andere Teil wird aufgehoben fürs nächste Jahr zum Aussehen. Wenn du dein Mehl frisst, ist es gut. Wenn du deinen Samen fürs nächste Jahr frisst, hast du ein Problem. Manche Leute haben angefangen, nichts mehr zu geben, weil sie sagen, ja, es ist so knapp. Es wird nicht besser, es wird schlimmer, wenn du nichts mehr gibst. Interessant, oder? Wir hatten hier ein Ehepaar vor ein paar Jahren. Die sind gekommen und dann fing es nach einer Weile an. Jedes Mal, wenn Bärbel den Aufruf machte fürs Opfer, sind sie rausgegangen. Dann habe ich sie gefragt, was das soll. Dann haben sie gesagt, ja, deine Frau redet nur vom Geld. Das höre ich nur von Geizigen. Von denen, die geben, höre ich das nicht. Dann hatte ich einen Mann bei mir zu Hause zu Besuch, der nicht zu unserer Gemeinde gehört. Haben wir diskutiert. Sagt, da lehrst du auch den Zehnten, sage ich, ja. Der Zehnte, den lehre ich, weil ich weiß, es funktioniert. Wenn es nicht mehr funktioniert, höre ich auf. Dann sagt er zu mir, ja, dann sind wir da geistig nicht kompatibel. Dann ich sage, Heiliger Geist, gib mir Weisheit. Ich liebe den Heiligen Geist. Ich habe ihm das gesagt, was der Heilige Geist zu mir gesagt hat. Sei, weißt du, ich diskutiere nur noch mit Leuten über den Zehnten, die mehr als den Zehnten geben. Weil alles andere ist ein Zeichen für Geiz. Bub war er still. Ist es wahr? Zeig mir doch mal einen, der gibt und gesegnet ist und weiß, ich bin im Segensfluss drin, weil ich gebe, der wird sich doch nicht beschweren. Der sagt doch nicht, oh, ich habe 30, 60, 100-fällig, das regt mich jetzt aber tierisch auf. Ich habe mit einem Apfelbaum war ich zufrieden, jetzt habe ich 100, das ist aber nervig. Oder ein Schäfer, dem alle seine Schafe jedes Jahr gebären. Oh, muss das sein? Das ist doch noch mehr, nee, die freuen sich alle. Gottes Prinzip ist gut. Saat und Ernte. Oh, ich liebe das Wort. Du auch? Und der Herr suchte Hannah heim, dass sie schwanger ward. Und sie gebar 3 Söhne und 2 Töchter. Wer ist gut in Mathe? Einen Sohn investiert. 3 Söhne, 2 Töchter sind 5 zurück. Ist es gut oder ein schlechter Deal? Ist ein guter Deal. Saat und Ernte. Aber der Knabe Samuel wuchs heran bei dem Herrn. Er wuchs heran bei dem Herrn. Eli aber war sehr alt geworden und immer wenn er von all dem hörte, was seine Söhne ganz Israel antaten, er hörte davon, er wusste es und dass sie bei den Frauen schliefen, die vom Eingang der Stiftshütte dienten. Geistige Leiter, hör mir gut zu, geistige Leiter, die abdriften und den Herrn nicht lieben und achten, es endet immer in sexueller Ausschweifung. Immer. Hör immer zu. Schau genau hin und du siehst, was los ist. Es geht um Geld in Form, dass sie sich das Beste nehmen. Und es geht in sexuelle Ausschweifung. Immer. Entweder du liebst den Herrn oder du liebst die Sünde. Entweder du liebst den Herrn oder du liebst Mammons Geld. Entweder du liebst den Herrn oder du liebst Macht, Reichtum, Einfluss, Anerkennung. Seht ihr, wie krass das Wort Gottes ist? Aber wer war dafür zuständig? Die Söhne oder Eli? Eli. Eli war dafür zuständig. Schau dir an, wie Eltern sind, die eine falsche Liebe zu ihren Kindern haben. Die denken, na lass mal laufen, machen wir mal nix. Gott schaut lange zu, aber nicht ewig. Sind wir uns da einig? Und wenn er von all dem hörte, was seine Söhne ganz Israel antaten und dass sie bei den Frauen schliefen, die vor dem Eingang der Stiftshütte dienten, sprach er zu ihnen, warum tut ihr solches? Denn ich höre diese bösen Dinge, die ihr tut, vom ganzen Volk. Ich höre das vom ganzen Volk, nicht doch meine Söhne. Denn das Gerücht, merkt ihr schon wieder, wie er schon wieder relativiert? Er hört es vom ganzen Volk und dann sagt, das wäre ein Gerücht. Es ist kein Gerücht, es ist die Tatsache. Er ist nicht bereit, seine Kinder zu züchtigen, zu korrigieren und zu sagen, bis hierhin nicht weiter. Er ist nicht bereit dazu. Seht ihr das? Was passiert mit den Söhnen? Wird es besser oder schlimmer? Es wird schlimmer. Und von dem ich reden höre, in des Herrn Volk ist nicht gut. Wenn jemand gegen einen Menschen sündigt, so kann es Gott entscheiden. Wenn aber jemand gegen den Herrn sündigt, Wer soll es dann für ihn entscheiden? Aber sie gehorchten der Stimme ihres Vaters nicht, denn der Herr war willens, sie zu töten. Gott war an dem Punkt zu sagen, ich werde sie töten. Bist du froh, dass du im neuen Bund bist, nicht im alten? Manche von uns wären auch schon weg. Wahrscheinlich ich inklusive, wenn ich im alten Bund wäre. Haben wir alle mannigfaltig versagt? Haben wir alle viel Mist gemacht? Gott sei Dank sind wir unter der Gnade. Jeden Tag, jeden Morgen ist die Gnade neu. Du kannst jeden Morgen sagen, Herr, das war jetzt eine große Spur brauner Masse hinter mir. Aber befreie mich von der braunen Masse und lass mich nach vorne schauen. Halleluja. Vers 26. Aber der Knabe Samuel nahm immer mehr zu an Alter und Gunst bei dem Herrn und bei Menschen. Halleluja. Ihr seht, da wird das Problem immer größer und Gott baut schon eine neue Generation auf, die übernimmt, was die alte Generation zerstört hat oder nicht in der Lage war, umzusetzen, weil sie nicht gehorsam waren. Ist Gott gut? Gott ist gut. Gott bringt immer Ersatz. Es geht lange gut, aber dann kommt das Gericht. Vers 27. Und damals sprach Gott immer durch drei Arten von Menschen. Wer weiß es? Könige, Priester und Propheten oder durch Engel. Aber das war die Ausnahme. Gott, die drei Gruppen waren die einzigen, die den Heiligen Geist hatten, den Geist der Wahrheit. Könige, Priester und Propheten und die brachten das Gericht. Nur die durften das Gericht bringen. Und jetzt kommt es zum Gericht. Es kam aber ein Mann Gottes zu Eli und sprach zu ihm, so spricht der Herr, ich habe mich offenbart im Hause deines Vaters, als sie noch in Ägypten dem Hause des Pharaos gehörten. Merkt ihr, was Gott sagt? Ich habe dich und dein Vater und deiner Väter berufen zum Priesteramt. Als ihr noch in Sklaverei wart, habe ich euch Gutes getan. Ich habe gesagt, ich werde euch gebrauchen. Seht ihr, wie Gott immer zeigt, wie undankbar Menschen sind, wenn es ihnen plötzlich gut geht. Der Mensch vergisst so schnell, dass es ihm mal schlecht ging. Und genießt das Gute, aber er vergisst Gott oft dabei bei dem Guten. Als sie noch im Ägypten im Hause des Pharaos gehörten. Und ich habe es mir erwählt aus allen Stämmen Israels zum Priestertum, dass sie auf meinem Altar opfern und Räucherwerk verbrennen und den Priesterschutz vor mir tragen. Und ich habe dem Hause deines Vaters alle Feueropfer Israels gegeben. Gott kennt auch in unserem Leben, was uns Gutes gegeben hat. Wir können mit ihm nicht streiten, rechten oder sonst wie. Warum tretet ihr dann mit Füßen meine Schlachtopfer und Speiseopfer, die ich für meine Wohnung geboten habe? Und du ehrst deine Söhne mehr als mich. Seht ihr, was Gott sagt? Gott macht nicht Eier, Bobeier. Ach, Eli, da hättest du ein bisschen strenger sein müssen. Nee, ist nicht Kevin. Kevin, hör mal auf jetzt, Kevin. Nee, Kevin, jetzt nicht so, Kevin. So ist Gott nicht. Gott hat irgendwann die Schnauze voll. Ich sag's jetzt mal mit meinen Worten. Warum tretet ihr denn mit Füßen meine Schlachtopfer und Speiseopfer, die ich für meine Wohnung geboten habe? Und du ehrst deine Söhne mehr als mich. Dass ihr euch mästet von dem besten aller Opfer meines Volkes Israel. Gott weiß genau, was los ist. Dieser Prophet hat es nicht gesehen im Natürlichen, aber Gott hat es ihm gesagt. Und du gehst jetzt hin und sagst, was los ist. Es geht lange Zeit gut, bis Gott sagt, jetzt ist Schluss. Amen. Darum spricht der Herr, der Gott Israels, ich habe gesagt, dein Haus und deines Vaters Haus sollen immer da von mir einhergehen. Aber nun spricht der Herr, das sei ferne von mir. Bis hierhin und jetzt ist Schluss. Sondern wer mich ehrt, den will auch ich ehren. Wer mich aber verachtet, der soll wieder verachtet werden. Wow. Wir lesen alles aus der Sicht der neuen Schöpfung. Für uns kommt kein Gericht und keine Strafe mehr, weil bei uns liegt die Strafe auf wem? Auf Jesus. Gott wird so mit uns nie reden, weil er gar nicht mit uns so reden kann und nicht mit uns so reden darf, weil wir begnadet sind. Aber wir lernen aus dieser Geschichte, dass Gott niemals ein Auge zudrückt. Korrekt? Das tut er bei uns auch nicht, denn Jesus hat all unsere Schuld am Kreuz bezahlt. Jesus hat gelitten vor Schmerzen für den Mist, den wir heute und morgen noch bauen werden. Aber Gott sei Dank sind wir in der Gnade, oder? Ist es gut? Seid ihr froh, dass ihr im neuen Bund seid und nicht im alten? Aber dieses Prinzip von Gott ehren und nicht ehren, das ist auch bei uns. Wenn uns was Gutes widerfährt und wir denken, ja, war nicht mehr als recht, du wirst es nicht genießen können. Du kannst es erst genießen und bist in der Freude, wenn du sagst, danke Herr, dass ich es haben darf. Danke, dass ich es benutzen darf. Amen. Siehe, es wird die Zeit kommen, dass ich deinen Arm und den Arm deines Vaters Hauses abhauen will. Dass es keinen Alten geben wird in deinem Hause. Keine Nachkommen, keine Fortführung der Familiengeschichte. Und dass du voll Neid sehen wirst auf all das Gute, das Israel geschenkt wird. Und es wird niemand alt werden in deinem Hause, immer da. Das ist Fluch, Strafe, endgültig. Doch nicht einen jeden will ich von deinem Altar ausrotten, dass nicht deine Augen verschmachten und deine Seele sich gräme. Aber der größte Teil deines Hauses soll sterben, wenn sie Männer geworden sind. Und das soll dir ein Zeichen sein, dass über deine beiden Söhne Hophni und Phinehas kommen wird. An einem Tag werden sie beide sterben. Was hat der Vater versäumt? Und die Mutter, die hier nicht genannt ist, aber da gibt's eine Mutter. Was haben beide versäumt? Erziehung. Nein, das Wort Nein kennen die beiden Söhne nicht. Sie kennen das Wort Nein nicht. Sie kennen den Herrn nicht. Er dient als Priester im Hause des Herrn jeden Tag. Stundenlang. Aber er denkt nicht an seine Kinder. Glaubt ihr, dass Gott es gefällt? Glaubt ihr, dass dieses Prinzip gesund ist? Glaube ich nicht. Und es soll für niemanden Vorwurf sein. Und niemand soll heute Morgen irgendwo, ja, sich verdammt fühlen. Aber wir lernen aus der Geschichte. 35. Jetzt kommt die nächste Prophetie über Jesus. Interessiert euch das? Ist Gott gut? Gott sieht, auch in dieser Geschichte siehst du, Menschen versagen, versagen, versagen. Gott sagt, ihr packt es nicht. Ich brauche einen, der es packt. Ich brauche einen, der sagt, es ist vollbracht. Halleluja. Geht's uns gut, hä? Geht's uns gut. Ich aber will mir einen treuen Priester erwecken. Ich aber will mir einen treuen Priester erwecken. Das kann auch nicht Samuel sein, denn der lebt ja schon. Soweit verstanden. Ich will mir einen treuen Priester erwecken, der wird tun, wie es meinem Herzen und meiner Seele gefällt. Der eins ist mit dem Vater, seht ihr das? Der die Seele des Vaters kennt und das Herz des Vaters. Nur so einer kann erfüllen, was die Seele des Vaters sich wünscht und das Herz wünscht, wenn er beides kennt. Dem will ich ein beständiges Haus bauen, dass er von meinem Gesalbten wandle immer da. Dem will ich ein beständiges Haus bauen. Was war damals das Haus des Herrn? Wer weiß es? Wer ist heute das Haus des Herrn? Er redet von dir und von mir. Er redet hier. Er redet hier von dir und von mir. Gott nennt dich ein beständiges Haus. Wenn du errettet bist, bist du errettet für wie lang? Für die Ewigkeit, für immer. Du bist ein beständiges Haus. Haben's wir gut, hä? Dass er von meinem Gesalbten wandle immer da. Wer wandelt vor dem Gesalbten? Wer ist es? Wer ist es? Ich, wir sind es. Dieses beständige Haus, wir wandeln vor Jesus immer da. Ist es nicht gut? Gott sagt hier schon, Mensch, ihr versagt immer wieder und ich muss Gericht bringen, weil wir noch unter dem Gesetz sind. aber es wird die Zeit kommen, wo ich meinen Gerechten schicken werde und der wird euch erlösen. Und ihr werdet von mir wandeln, immer da. Ist Gott gut? Und wer übrig ist von deinem Hause, der wird kommen und von jenem niederfallen und ein Silberstück oder mein Brot, wird er sagen, lass mich doch Anteil haben am Priesteramt, dass ich einen Bissen Brot zu essen habe. Die anderen verhungern, die kommen, die irgendwo dienen wollen ohne Jesus, die werden betteln um Brot. Jetzt geht's weiter in 1. Samuel 3. Und zu der Zeit, als der Knabe Samuel dem Herrn diente unter Eli, war des Herrn Wort selten und es gab kaum noch Offenbarung. Seht ihr, wie schlimm das ist, wenn man geistige Leiter hat, die nicht das Richtige tun? Wenn du in einer Gemeinde bist, wo wenig Offenbarung ist, wo Gott nicht redet oder wo es heißt, der Heilige Geist, der gab es damals in der Apostelgeschichte, den gibt es heute nicht mehr. Ist das Fantasy oder gibt es so Gemeinden? Gott ist ein redender Gott, der redet heute noch genauso wie damals, der hat sich doch nicht verändert. Gott redet, aber da, wo geistige Leiter blind sind und nicht sehen, was los ist, ihr Herz nicht für Gott brennt, ist mit Gottes Reden ganz mau. Es passiert nicht viel. Gottes Reden zu der Zeit war das Wort des Herrn selten. Ich möchte nicht in einer Gemeinde sein, ob ich jetzt Pastor bin oder nicht, unabhängig. Ich bin auch Schaf, ich bin auch Sohn. Ich brauche das Reden des Herrn. Du auch? Wir brauchen das Reden des Herrn. Ich möchte in keine Gemeinde sein, wo selten ein Wort fällt vom Herrn, wo wenig Offenbarung ist. Das ist ja furchtbar. Da vertrocknet man. Ich möchte nicht vertrocknen, ich möchte leben. Du auch? Und es begab sich zu derselben Zeit, dass Eli an seinem Ort lag und seine Augen fingen an, schwach zu werden, so dass er nicht mehr sehen konnte. Die Lampe Gottes war noch nicht verloschen. Wow! Obwohl der so ein Loser ist, nennt ihn die Bibel trotzdem die Lampe Gottes. Ist Gott gut, hä? Selbst die größten Versager, zu denen stellt Gott sich trotzdem, obwohl sie komplett versagen. Ha, das gibt Hoffnung, hä? Und Samuel hatte sich gelegt im Tempel des Herrn, wo die Lade Gottes war. Samuel schlief in der Gegenwart des Herrn. Und der Herr rief Samuel, er aber antwortete, siehe, hier bin ich, und lief zu Eli und sprach, hier bin ich. Du hast mich gerufen. Er aber sprach, ich habe dich nicht gerufen. Geh wieder hin und leg dich schlafen. Und er ging hin und legte sich schlafen. Und der Herr rief abermals, Samuel. Samuel stand auf, ging zu Eli und sprach, siehe, hier bin ich. Du hast mich gerufen. Das war ein treuer Kerl, hä? Der war Eli gegenüber voller Achtung. Er aber sprach, ich habe nicht gerufen, mein Sohn. Geh wieder hin und leg dich schlafen. Aber Samuel kannte den Herrn noch nicht. Er hatte noch kein Erlebnis mit dem Herrn gehabt. Und trotzdem dient er treu und mit Feuer und mit Eifer. Er hatte noch kein Erlebnis mit dem Herrn gehabt. Und der Herr rief Samuel wieder zum dritten Mal und er stand auf, ging zu Eli und sprach, siehe, hier bin ich, du hast mich gerufen. Da merkte Eli, das war so ein Schnelldenker, der war ganz schnell am Merken, was los ist. Mann. Kennst du so Leute, die nicht merken, was los ist? Da merkte es, beim dritten Mal merkt er's. Manche Leute brauchen dreimal einen dritten in Hintern. Dass der Herr den Knaben rief und Eli sprach zu Samuel, geh wieder hin, lege dich schlafen und wenn du gerufen wirst, so sprich, Herr, rede, dein Knecht hört. Wenigstens hat er da das Richtige gemacht. Ja, Samuel ging hin, legte sich an seinen Ort, da kam der Herr und trat herzu. Da kam der Herr und trat herzu. Leute, wow, stark, oder? Und rief wie vorher, Samuel, Samuel. Und Samuel sprach, Herr, dein Knecht hört. Und der Herr sprach zu Samuel, siehe, ich werde etwas tun in Israel, dass jeden, der davon hört, beide Ohren gellen. An dem Tage will ich über Eli kommen lassen, was ich gegen sein Haus geredet habe. Ich will es anfangen und vollenden, denn ich habe es ihm angesagt, dass ich sein Haus für immer richten will, um der Schuld willen, dass er wusste, lies genau, was hier steht, ich sage euch nicht Fantasy, dass er wusste, wie seine Söhne sich schändlich verhielten und hat ihnen nicht gewehrt. Seht ihr, Gott weiß genau, was los ist. Wir können alle schönreden und sagen, ja, mein Sohn ist halt so, der wird wie ich und ich war ja auch schwierig und ich habe ja auch nicht schlimm. Das interessiert Gott alles nicht. Wenn du die Wahrheit kennst, will Gott, dass du eingreifst und sagst, bis hierhin Grenzen setzen, bis hierhin und nicht weiter. Schaut euch manche Leute mit Hunden an. Das ist das beste prophetische Beispiel. Ich sage in Deutschland, bei 9 von 10, und ich bin großzügig, geht der Hund mit dem Herrchen Gassi. Der Hund macht, was er will. Der zieht an der Leine wie blöd, er kläfft alle an, er bellt alle an, er beißt alle Leute und der Trottel läuft hinterher an der Leine. Der Trottel ist am Ende der Leine, nicht am Anfang. Furchtbar. Ich habe mit meinem Hund ein Jahr lang trainiert und ich hatte 3 Hunde. Aber beim letzten habe ich es verstanden, habe gesagt, er muss machen, was ich will. Mein Hund war an meiner Seite. Ich habe gesagt, sitz, saß der da. Da konnten 100 Hunde vorbeilaufen, der ist nicht hoch. Der wusste genau, wenn ich sage, okay, durfte aufstehen, sonst nicht. Ich bin mit dem joggen gegangen, in Amerika schon. Der Hund ist nicht von meiner Seite. Die blieb, die hat immer geguckt, was ich sage. Die hieß Lady, habe ich gesagt, Lady, wo ist er? Dann habe ich so gemacht. Und dann hat sie angefangen. Und dann fing sie an zu bellen. Dann habe ich gesagt, aus. Und dann war sofort Ruhe. Das war der beste Hund der Welt. Aber es war ein Jahr harte Arbeit. Die hat einen Dickschädel. Und die hat immer wieder probiert, ausprobiert, wer der Chef ist. Ja, ich bin hart geblieben. Ich kam von der Arbeit heim, verschwitzt, bei 50 Grad im Schatten in Texas. Und dann bin ich mit dem Hund in den Garten. Es war mir egal, wie heiß das war. Ich habe mir meine Viertelstunde, 20 Minuten jeden Tag Zeit genommen. Frag Bärbel, ob stimmt. Jeden Tag nach der Arbeit. Ich sage, der Hund braucht Erziehung, sonst erzieht er mich. Und habe mit ihm trainiert. Und dann war das der beste Hund der Welt. Aber die Leute, die sehen das nicht. Die sagen nur, oh, dein Hund, der hört aber aufs Wort, der ist ja cool. Der hat auch nie gebellt. Der durfte nur bellen, wenn ich ihm es erlaubt habe. Komischer Hund, gell? Nee, der wusste, was Erziehung ist. Und ich habe gesagt, ich brauche keinen Hund, der nur zum Fressen und Scheißen gut ist. Und Tierarztgeld kostet, brauche ich keinen Hund. Ich brauche einen Hund, der hört, was ich sage. Alles andere ist für die Katz. Da gibt's genug, die sollen sich so einen Hund holen. Und mit Kindern ist es genau dasselbe Prinzip, Leute. Und im Geist, als geistige Kinder, wir alle sind geistige Kinder. Im Geist ist es genau dasselbe. Wir brauchen Erziehung. Und die ist gut. Und die Bibel sagt, Gott erzieht jeden Sohn, in den Söhnen sind auch die Töchter eingeschlossen, Gott erzieht jeden Sohn, den er annimmt. Erziehung ist ein Zeichen, dass du Eltern hast. Nicht erzogen, verzogen zu sein, ist ein Zeichen, dass du keine Eltern hast. Vater werden ist nicht schwer, Vater sein dagegen sehr. Wichtig für unser Leben, oder? Darum habe ich dem Hause Eli geschworen, sind nur noch ein paar Verse, dass die Schuld des Hauses Eli niemals gesühnt werden solle, weder mit Schlachtopfern noch mit Speisopfern. Seht ihr? Gott sagt irgendwann, jetzt ist Schluss, jetzt reicht's. Und Samuel lag bis an den Morgen und tat dann die Türen auf am Hause des Herrn. Samuel aber fürchtete sich vor Eli, von der Erscheinung zu berichten. Aber Eli wusste genau, was Sache ist. Da rief Eli ihn und sprach, Samuel, mein Sohn. Er antwortete, siehe, hier bin ich. Er sprach, was war das für ein Wort, das er dir gesagt hat? Verschweige mir nichts. Gott tue dir dies und das, wenn du mir etwas verschweigst von all dem, das er dir gesagt hat. Da sagte ihm Samuel alles und verschwieg ihm nichts. Er aber sprach, es ist der Herr, er tue, was ihm wohlgefällt. Er wusste, er hat versagt und wenn Gott sagt, jetzt ist Schluss, dann ist was? Schluss. So viel hat er verstanden gehabt. Und jetzt pass auf, was hier steht. Samuel aber wuchs heran und der Herr war mit ihm und ließ keines von allen seinen Worten zur Erde fallen. Leute, es ist der einzigste Prophet, der einzigste König und der einzigste Priester im alten Bund, wo alles, sagt mal alles, alles eintrat, was er sagte. Keines seiner Worte fiel auf den Boden. Samuel ist der einzigste in der ganzen Bibel, über den das gesagt wird. Das wisst ihr, mit Ausnahme von Jesus, brauchen wir nicht diskutieren. Samuel ist der einzigste, wo Gott keine seiner Worte auf den Boden fallen ließ, sondern alles eintrat, was er sagte. Und ganz Israel, von Dan bis Beersheba, erkannte, dass Samuel damit betreut war, Prophet des Herrn zu sein. Wann erkenne ich, dass jemand ein Prophet des Herrn ist? Wenn eintrifft, was er gesagt hat. Wenn es nicht eintrifft, lauf weg. Nicht immer, aber manchmal. Und der Herr erschien weiterhin zu Silo, denn der Herr offenbarte sich Samuel zu Silo durch das Wort des Herrn. Gott war mit Samuel. Von Gott erhört. Von Gott erhört. Gott war mit Samuel. Ich habe eine Frage heute Morgen an dich. Was wäre gewesen in dieser Geschichte, wenn Hannah nicht unfruchtbar gewesen wäre vom Herrn? Glaubt ihr, dass die Geschichte sich so entwickelt hätte? Leute, manchmal, wenn wir unfruchtbar sind. Ich mag mal den Begriff benutzen. Und dann denken wir, Gott hat mich vergessen, er hat mich überschaut, ich war zu klein in der Schlange, ich habe keine Nummer mehr gekriegt. Wir reimen uns alles irgendwo zusammen. Dabei ist die Unfruchtbarkeit von Hannah genau zu 100% Gottes Plan. Wenn sie nicht unfruchtbar gewesen wäre, hätte sie ihren Sohn niemals Gott geweiht. Und er wäre niemals im Tempel aufgewachsen. Er wäre niemals der Samuel der Bibel geworden, wo kein Wort auf den Boden fällt. Ja oder nein? Seid ihr da mit mir eins? Manche Dinge, die Gott tut, verstehen wir nicht. Und wir sind trotzdem 100% in seinem Plan. Was wäre gewesen, wenn sie ihrer Bitterkeit Gott gegenüber freien Lauf gelassen hätte? Gott gegenüber. Sie war ja nicht bitter auf Gott. Aber was wäre gewesen, wenn die Bitterkeit, die sie von ihrer Widersacherin erfahren hat, wenn sie der Bitterkeit freien Lauf gelassen hätte, wie so ein Tier, wie ein Hund, der nicht an die Leine geht und nur macht, was er will und alle beißt. Wenn du einem Hund das Beißen nicht abgewöhnst, bei den Fremden wird er irgendwann wen beißen? Dich. Weil er weiß, ich bin der Chef. Pass auf, dass Bitterkeit niemals deine Entscheidungen beeinflusst, sondern bring es alles vor den Herrn. War Punkt 2. Punkt 3. Was wäre gewesen, wenn sie Eli angegriffen hätte, als sie da weinte und stammelte und leise sprach und ihre Lippen bewegte am Hause des Herrn? Was wäre geworden, wenn sie den Mann Gottes angegriffen hätte? Ich sag's jetzt mal auf gut Deutsch, seid mal nicht böse, auch die im Internet zuhören. Hey du Arsch, lass mich in Ruhe. Ich habe genug Probleme. Laber mich nicht blöd von der Seite voll. Ich habe nichts gesoffen. Halt die Schnauze. Was wäre gewesen, wenn sie so reagiert hätte? Hätte sie das Wort des Herrn empfangen? Geh hin in Frieden? Nein. Punkt 3. Merkt ihr, wie interessant diese Geschichte ist? Punkt 4. Was wäre gewesen ganz am Anfang, wenn sie gegen ihre Widersacherin hätte angefangen zu kämpfen? Vielleicht hätte sie umgebracht im Zorn. Vielleicht wäre sie zu ihrem Alten und hätte gesagt, hey, schmeiß mal die Olle raus. Entscheide dich zwischen mir oder ihr. Ich kann mir denken, für wen er sich entschieden hätte. Nicht für sie, weil die hatte viele Kinder. Er hätte sich für Frau und Kind entschieden. Was wäre gewesen, wenn sie gesagt hätte, ja, ich glaube, ich mache mein Leben selber. Bei dir bin ich unfruchtbar, kommt nichts zustande. Du hast ja schon eine tolle Olle mit vier Kindern. Mich brauchst du ja nicht. Was wäre dann passiert? Hätte diese Geschichte sich so entwickeln können? Rückblickend und aus unserer Sicht können wir doch sagen, dass der Herr das alles so geplant hat. Wir haben am Anfang gelesen, Gott hat sie unfruchtbar gemacht. Nicht der Satan. Und es gibt einen Unterschied, ob dich Satan unfruchtbar gemacht hat oder Gott. Denn dann muss dein Gebet anders verlaufen. Wenn Satan dich unfruchtbar macht, musst du Autorität nehmen und anfangen, gegen ihn zu kämpfen und aufzustehen und ihm zu zeigen, wer der Chef ist. Wenn aber Gott dich unfruchtbar gemacht hat, darfst du nicht gegen Gott kämpfen und aufstehen und Gott zeigen, wer der Chef ist, weil das funktioniert nicht. Du musst fragen, warum? Was ist das Ziel? Was ist das Ziel? Und ich sage dir heute, ein Schlüssel. Manche Menschen verstehen nicht, was Gottes Plan ist. Und dann fangen sie an, gegen Gott zu kämpfen. Leiden führt zur Herrlichkeit. Alles Leiden in unserem Leben, was von Gott zugelassen ist, soll uns an einen Punkt führen, wo wir zu dem, was Gott möchte, ja sagen. Versteht ihr? Hannah, ihr Herz ging durch so viel Leid durch, dass sie bereit war, ein Gebet zu sprechen, was absolut zu 100% aus dem Herzen des Vaters war. Vater, wenn du mir einen Sohn schenkst, schenke ich ihn dir zurück. Gott kann dir nicht die Kinder wegnehmen, das darf er nicht. Gott kann nicht sagen, los, schenk mir dein Kind. Das geht nicht. Aber er möchte dich an deinen Punkt führen, wo du sagst, Herr, alle meine Kinder, ich schenke sie dir. Ich lege sie dir auf den Altar. Führ du ihr Leben, sei du der Herr in ihrem Leben. Funktioniert es ja oder nein? Es funktioniert. Und dann musst du Vorbild sein. Du kannst nicht hinstehen und sagen, oh, Rothändle ohne Filter, oh, geil, 3 Schachtel am Tag, kleiner raucht man nie, oh, ist echt Dreckszeug, aber ich kann es nicht lassen. Was machen deine Kinder irgendwann? Oder wenn der Papa immer lügt, alle Leute belügt und der kriegt es mit. Irgendjemand, die Kleinen kriegen das schnell mit. aber Papa, das ist doch gar nicht wahr. Ich habe euch neulich von dem YouTube-Video erzählt, wo einer ein Video macht für alleinerziehende Vater, für das Sozialamt. Und sagt, ja, ich mache dies mit meiner Tochter jeden Morgen Frühstück und die Kleine sitzt neben dran im schönen Kleid. Und auf einmal guckt sie so rüber, Papa, das ist ja gar nicht wahr. Und ich gehe mit ihr jeden Tag spazieren. Nein, das stimmt auch nicht. Na, so sei doch mal still. Ja, Kinder sagen die Wahrheit. Nochmal. Hader nicht mit deinem Schicksal. Frag, was der Plan ist. Lass Bitterkeit nicht zu. Greif geistige Leider nicht an, die sind nicht das Problem. Und kämpfe nicht gegen Menschen, auch wenn sie deine Widersacher sind. Wenn du diese vier Punkte beherzigst, kannst du nur auf den Erfolg gehen und nicht auf den Misserfolg. Amen. Der Herr hat's geplant und Gottes Pläne verstehen wir nicht immer. Und manchmal ist sogar das Leiden in unserem Leben ist in Gottes Plan, weil es unser Herz verändert. Weil es unser Herz geschmeidig macht. Amen. Vater, wir danken dir für das Wort heute Morgen. Und dieses Wort geht tief, es bewegt uns tief. Und ich danke dir jetzt, Herr, dass dieses Wort nicht ohne Frucht in unserem Leben bleibt, sondern dass du uns daran erinnerst durch den Heiligen Geist. Danke, dass heute der Tag des Heils ist, dass wir Gnade nehmen dürfen für all diese Dinge. Und danke, dass du unser Gebet erhörst. Und danke, dass wir alle Zeit alles dir auf den Altar legen können und sagen, Herr, wir geben dir unsere Kinder neu, wir geben dir unsere Ehepartner neu, wir geben dir unsere Firma neu, unseren Arbeitsplatz, unsere Nachbarschaft, unsere Familie, unsere Großfamilie, unsere Großeltern, Eltern, Enkel, Tanten, Nichten, Neffen, alle aus unserer Familie, wir können sie dir bringen, Herr. Und sagen, Herr, da, wo überall bisher der Feind geherrscht hat, da können wir jetzt eingreifen und beten und sagen, wir lassen los, wir erwarten von dir. Weil dein Wort sagt, wer mit Tränen sät, wird mit Freuden enden, dass das auch für uns gilt. Danke, Herr, für die Gnade jetzt. Ich bete wirklich als Pastor dieser Gemeinde, dass diese Predigt nicht ohne Folgen bleibt, sondern dass gute Frucht daraus hervorkommt, auch für die Zuhörer im Internet, dass sich Dinge verändern für immer, dass manche verstehen, warum manche Bitterkeit, manche Herausforderungen in ihrem Leben waren, dass sie an den Punkt kommen, wo sie sagen können, ja, Amen, es ist gut und ich kann es loslassen und ich kann meinen Schuldigern vergeben. Danke, Herr, dass das möglich ist. Und danke, Herr, dass du uns dabei hilfst, dass wir nicht alleine kämpfen, sondern du bist treu. Halleluja. Amen. Wow. Yes, Lord. Thank you, Jesus.